eingangs jetzt so ein Zitat bringen von dem Wolfgang Wibbermann, das ist ein Historiker, der zu Antisemitismus und Antiziganismus gearbeitet hat. Er schreibt: Mein Berufsstand, Professoren und Historiker, haben sich mit den Sinti und Roma nicht beschäftigt, weil es als unfein galt und immer noch gilt. Auch die kritische Intelligenz hat versagt, weil sie die Auseinandersetzung mit diesem Aspekt deutscher Geschichte viel zu lange versäumt hat. Dies gilt auch für linke Gruppen, denen das Schicksal der Sinti und Roma bis heute nicht sehr interessant erscheint. Also mein Thema ist Antiziganismus und Arbeitsgesellschaft und ich fange jetzt erstmal an so mit einigen Aspekten der Geschichte des Antiziganismus. Zigeuner treten in Mitteleuropa zu Beginn des 15. Jahrhunderts erstmals in Erscheinung. Sprachuntersuchungen ergaben, dass sie aus Indien stammen. Ein paar Jahre lang waren sie als bettelnde und umherziehende Pilger weithin akzeptiert. Erst Ende des 15. Jahrhunderts wurden sie erstmals für vogelfrei erklärt, was ab dann öfter in der Geschichte geschah, und auf dem Freiburger Reichstag des deutschen Landes verwiesen. Vogelfrei meint, dass insbesondere die Polizei und das Militär ohne Strafverfolgung Sinti und Roma und ohne Gesetzesgrundlage eben auch umbringen konnten. Es ist die Zeit, als die alte mittelalterliche Ordnung in die Krise gerät und sich eine kapitalistische Wirtschaftsgesinnung breit macht. Viele wurden nun freigesetzt und zogen als Bettler und Vagabunden durch die Lande. Nun breitete sich eine kapitalistische Arbeitsethik immer mehr aus, verbunden mit der Herausbildung territorialstaatlicher Verhältnisse. Wulf D. Hund schreibt hierzu, Zitat, das Zigeunerstereotyp erhält seine spezifische Färbung dadurch, dass seine Entwicklung mit der Durchsetzung territorialstaatlicher Verhältnisse und kapitalistischer Wirtschaftsgesinnung in Mitteleuropa zusammenfällt. Die vagierenden Teile der Bevölkerung gelten als politisch unkontrollierbar und ökonomisch unproduktiv. Sie werden deshalb mit hoheitlicher Unterdrückung und Verfolgung überzogen. Die von Karl Marx sogenannte doppelte Freiheit der Lohnarbeiter ist trotzdem wenig attraktiv. Sie besteht darin, gleichzeitig rechtlich frei und sozial mittellos zu sein, das heißt, keinen feudalen Abhängigkeitsverhältnissen mehr zu unterliegen und frei von jeglichem Besitz, gezwungen zu sein, die Arbeitskraft zu verkaufen. Unter diesen Bedingungen reicht es, wenn denen, die sich in die neuen Bedingungen nicht fügen wollen, dürfen oder können, zugeschrieben wird, sich nicht unter Entbehrungen und Entsagungen den Zumutungen der Lohnarbeit zu unterwerfen, damit um ihre Lebensweise eine Aura von Widerständigkeit entstehen kann. Soziale und romantische Dimension des Zigeunerstereotyps sind deswegen eng verzahnt. Gleichzeitig verleiht ihnen das ideologische Gewicht des neuzeitlichen Arbeitsverständnisses mit der Gegenüberstellung von Arbeit und Müßiggang eine enorme Dynamik. Zitat Ende. Zigeuner wurden nun auch bezichtigt, Spione der Türken zu sein. Bis zur Aufklärung changierte das Bild des Zigeuners mit dem des Bettlers, Vaganten und dem unflätigen fahrenden Volk überhaupt. So schreibt ein Sebastian Münster 1550. Zitat, von den Zigeunern und Heiden heißt es, sie seien ein schwarz, wüst und unflätig Volk, das sonderlich gern stiehlt, hätten kein Vaterland und zögen müßig im Land umher, wobei er betont, dass auch hier Menschen verschiedener Herkunft anzutreffen seien. Sie leben ohne Sorg, nehmen auch Mann und Weib in allen Ländern, die sich ihnen begehren zu schlachen. Zitat Ende. Also das ist schlachen deswegen, das ist nämlich ein altertümliches Deutsch natürlich. Zigeuner werden deshalb verfolgt, weil sie sich abhängiger Arbeit und sesshafter Untertänigkeit verweigern. Also ich muss jetzt noch mal was dazu sagen, wenn ich den Begriff Zigeuner immer im Referat des Öfteren verwende, dann muss ich sagen, dass man da immer also so Gänsefüßchen dazu machen muss. Also ich würde da tatsächlich auch eher von Sinti und Roma sprechen. Nur ist es so, wenn man diesen Begriff Zigeuner umgeht und den nicht benennt, denke ich manchmal, dass Bedeutungsglitterungen drohen, weil dann eben diese abwertende Konnotation, wie sie irgendwie üblicherweise eben da ist, sozusagen gar nicht richtig sichtbar wird. Und deswegen mache ich das jetzt halt immer mit Anführungsstrichen. Im 18. Jahrhundert kam es dann zu einer eindeutigen Rassifizierung des Zigeunerstereotyps. Dabei war der prominenteste Zigeunerexperte Grellmann dieser Zeit der Meinung, dass Zigeuner auf dem Hintergrund zeitgenössischer Umwelttheorien diszipliniert werden müssten. Sie also zur Anerkennung eines Vaterlandes und zur Arbeit gedrängt werden sollen. Bekanntlich setzte sich dabei in der Aufklärung die Meinung durch, dass nur die weiße Rasse zur Zivilisation fähig sei. Zigeuner wurden nun zu einer primitiven Rasse gemacht, und Kant stellte fest, dass sie schon aufgrund ihrer indischen Hautfarbe keine Anlage zur Tätigkeit hätten. Ungeachtet dieser biologistischen Rassifizierung hielt sich jedoch die Auffassung, nicht zuletzt bei der Polizei, dass Zigeuner alle Landfahrer ohne festen Wohnsitz seien, die einer gauklerischen oder schaustellerischen Tätigkeit nachgingen, beziehungsweise überhaupt ohne Beruf sind. Im Nationalsozialismus ging man vor dem Hintergrund rassistischer Annahmen davon aus, dass die Zigeuner ohnehin nicht mehr reinrassig sind, so der sogenannte prominenteste Zigeunerforscher des Dritten Reiches, Robert Ritter. Hervorgegangen aus der Paarung von Zigeunern mit erbminderrassigen Deutschen, seien insbesondere die Zigeunermischlinge überwiegend asozial und gehörten dem arbeitsscheuen Lumpenproletariat an. Sozialdiskriminierung und rassistische Diskriminierung verschränken sich so wesentlich im Zigeunerstereotyp. Gleichzeitig hatte das Zigeunerstereotyp, wie oben bereits angedeutet, schon immer deutlich romantische Elemente. Zigeuner standen für ungehemmte Freiheit und das Auf- und Davongehen. Über Musik, aber auch Tanz, Stichwort Carmen, speiste sich diese romantische Dimension bekanntlich vor allem. Was die geschlechtliche Konnotation des Antiziganismus betrifft, so wurde die Zigeunerin als Gegenbild zur züchtigen Hausfrau, Ehefrau und Mutter konstruiert, die komplementär als Ideal zum disziplinierten Lohnarbeiter in der Reproduktionssphäre gedacht wurde. Die Zigeunerin stellt man sich dabei in erster Linie als sexuell verführerisch und hexenhaft vor. Dementsprechend dienten auch die angeblich versuchte Verführung von Passanten durch Zigeunerinnen und die Belästigung durch ältere Zigeunerinnen, die einem aus der Hand lesen wollten, im Nationalsozialismus unter anderem als Begründung, Zwangslager für Sinti und Roma zu errichten. Also ich muss dazu jetzt mal sagen, ich habe jetzt diese geschlechtliche Konnotation rausgelassen, also in meinem übrigen Referat, das jetzt noch kommt. Ich habe das deswegen gemacht, obwohl es eigentlich unabdingbar ist, so die wertabspaltungskritische Vergesellschaftung zu verstehen und vor dem Hintergrund auch den Antiziganismus, weil ich da nämlich etliche, ja, so ein Slalom in der Argumentation hätte hinlegen müssen. Und mir ist es eigentlich darauf angekommen, das jetzt so im Großen und Ganzen gerade verständlich zu formulieren, also dieses Antiziganismus-Referat, weil ich denke, dass die Abwehr da immer noch recht groß ist, wie ich schon gesagt habe. Und ich halt nicht möchte, dass man sagt, naja, das ist ja dermaßen unverständlich, da kann ich jetzt nichts damit anfangen. Ja, soweit. Im Folgenden will ich jetzt ganz knapp einige Stationen der Geschichte des Antiziganismus in Deutschland seit dem Kaiserreich aufzeigen. Repräsentativ für das Kaiserreich ist die Äußerung des fürstlich-reuß-plauischen Kriminalrats Richard Liebig, Zitat: Wenn der Richter sonst allenthalben zu individualisieren hat, das heißt, das zu behandelnde Subjekt erst in seiner Eigentümlichkeit erforschen und kennenzulernen hat und danach den Gang seines Verfahrens bestimmen muss, so darf der Eingeweihte, mit dem Wesen der Zigeuner bekannte Inquirient, bei diesen ohne Gefahr generalisieren und keinen Fehltritt zu tun besorgen, wenn er alle mit dem gleichen Maß misst, in gleicher Weise behandelt. Denn ein echter, wahrer Zigeuner ist der Typus aller anderen. Zitat Ende. Ausländische Zigeuner sollten abgeschoben, inländische möglichst restriktiv behandelt werden. Schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts wurden systematisch Akten über Sinti und Roma angelegt. Man unterwarf Sinti und Roma diversen Einschränkungen. Zum Beispiel wurden Wandergewerbescheine verweigert und die Kinder in Erziehungsheime gebracht. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts sollten möglichst alle Sinti und Roma registriert werden, wobei Lichtbilder gemacht und Fingerabdrücke genommen wurden. 1926 trat das Gesetz zur Bekämpfung von Zigeunern, Landfahrern und Arbeitsscheuen in Kraft. Danach konnte jeder Sinto oder Rom, der keiner regelmäßigen Arbeit nachging, für 2 Jahre in eine Arbeitsanstalt untergebracht werden. Im Nationalsozialismus ging die Verfolgung dann natürlich weiter. Sinti und Roma wurden nach einem Gesetz von 1933 zwangssterilisiert und für schwachsinnig bzw. sozial schwachsinnig erklärt. Auch wurden die Nürnberger Rassegesetze, die sich zunächst nicht auf Sinti und Roma bezogen, sondern auf die Juden, auf diese Bevölkerungsgruppe schließlich angewandt. Inhalt war das Verbot der Eheschließung von deutschblütigen Personen mit Zigeunern, Negern oder ihren Bastarden, so ein Runderlass 1935. 1935 ging man ebenso dazu über, Sinti und Roma in sogenannten Zigeunerlagern zu internieren. 1938 ordnete Himmler dann die endgültige Lösung der Zigeunerfrage aus dem Wesen der Rasse heraus an, was freilich die angeblich besonders asozialen Zigeunermischlinge mit einschloss. Dabei galten noch Personen mit nur einem Sinti- bzw. Roma-Großelternteil als Zigeunermischlinge. Mit dem systematischen Mord an Sinti und Roma wurde nach dem Angriff auf Polen 1939 begonnen. Alle Sinti und Roma sollten nach Polen deportiert werden. Im November 1941 wurden ca. 5000 Sinti und Roma aus dem Burgenland, Ungarn, Rumänien sowie aus Deutschland in das Ghetto Lodz deportiert. Im Dezember 1941 wurde angeordnet, dass die Zigeuner in der Behandlung mit den Juden gleichgesetzt werden sollen, so im Baltikum und in Weißrussland. Entscheidungen wurden den Kommandeuren der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes überlassen, mit dem Ergebnis, dass zahlreiche Sinti und Roma sofort erschossen wurden. Im Juli 1944 fand die letzte Vergasung statt. Sinti und Roma wurden auch in Holland, Belgien, Frankreich, Kroatien, Rumänien, der Slowakei ermordet. In der Nachkriegszeit wurden Sinti und Roma häufig in heruntergekommenen Notunterkünften untergebracht bzw. belassen und am Stadtrand angesiedelt. Sogenannte Zigeunerexperten wurden in die Amtsstuben mit übernommen. Ebenso wurde mit Beständen aus dem Aktenmaterial der NS-Zeit gearbeitet. Die Sondererfassung der Sinti und Roma ging weiter. In verschiedenen Städten gab es Strategiepapiere, um den Aufenthalt von Zigeunern auf jeden Fall zu verhindern. Zigeuner galten nach wie vor als arbeitsscheu und vom Wandertrieb beseelt. Zigeunerwissenschaftler wie Robert Ritter und seine Assistentin Eva Justin wurden entweder nicht weiterverfolgt oder freigesprochen und arbeiteten ungehindert weiter. Die Gutachter der Wiedergutmachungsanträge der Verfolgten des Naziregimes waren die ehemaligen Mitarbeiter der Zigeunerleitstelle und der rechtshygienischen Forschungsstelle beim Reichsgesundheitsamt. 1963 erst wurde ein Urteil des Bundesgerichtshofs von 1956 aufgehoben, wonach Sinti und Roma erst seit 1943 und nicht schon seit 1938 rassistisch verfolgt wurden. Also die rassistische Verfolgung und nicht Asozialität als Grund anerkannt wurde. 1981 wurden dann neue Richtlinien zur Abgeltung in Härtefällen für Verfolgte nicht jüdischer Herkunft erlassen und völlig läppische Wiedergutmachungsleistungen gewährt. Zum Beispiel 5.000 Euro bzw. D-Mark damals noch Einmalzahlung oder eine niedrige Rente. Dabei ist zu sagen, dass manchen Sinti und Roma die deutsche Staatsbürgerschaft nach 1945 nicht mehr zurückgegeben wurde. Diese neuen Richtlinien hingen jedoch nicht zuletzt damit zusammen, dass Ende der 70er Jahre mit Protestaktionen und Demonstrationen versucht wurde, den Massenmord und die fortgesetzte Diskriminierung der Sinti und Roma ins öffentliche Bewusstsein zu heben, und zwar von Sinti- und Roma-Organisationen selbst. Eine Forderung, die mittlerweile ebenso durchgesetzt werden konnte, war die Anerkennung der Sinti und Roma als ethnische Minderheit, wie die Dänen und die Friesen in Schleswig-Holstein oder die Sorben in der Lausitz. Seit 1989 hat sich die Situation der Roma gerade in den Ostblockstaaten rapide verschlechtert. Vertreibung und Pogrome sind an der Tagesordnung, was zu entsprechenden Migrationsbewegungen führt. Darüber wird in den Medien jedoch weniger berichtet als über angeblich ungerechtfertigte Asylanträge, Ladendiebstähle und bettelnde Kinder. Insgesamt kann bei staatlichen Stellen, den Medien und so weiter ein Erstarken antiziganistischer Stereotypen festgestellt werden. Sie seien kriminell, würden betteln und Kinder kriegen wie die Karnickel. Sie seien dreckig, abergläubisch, primitiv und ähnliches. Ich meine, mittlerweile ist es, das hat ja eigentlich der Lars am Anfang schon gesagt, noch weitergegangen. Also das geht über die Abschiebung von den Kosovo-Flüchtlingen, also Verfolgung von Sinti und Roma, dann eben auch in anderen Ländern wie Ungarn, Frankreich, Italien und so weiter. Und momentan ist ja jetzt auch gerade so in der Presse so das große Thema, dass viele Roma aus Serbien und Montenegro, glaube ich, kommen und wo dann also auch wieder heftige antiziganistische Ressentiments entflammen. Ich komme jetzt zu einem Vergleich, der sich nach dem bisher Gesagten eigentlich aufdrängt, den zwischen Antisemitismus und Antiziganismus. Allgemein kann man sagen, Zigeuner stehen, wie gezeigt, für Ungebundenheit und Arbeitsverweigerung. Schatzwöldike schreiben, Zitat, der Antiziganismus bildet eine Komplementierung der antisemitischen Projektion. Während die Juden als die Exponenten und Urheber der gesellschaftlichen Modernisierung, vor allem jedoch als unverschämte Nutznießer entsprechender Emanzipationspotenziale galten, fungierten die sogenannten Zigeuner als die Repräsentanten der untergegangenen Welt der Vormoderne, als das eigene Alte der europäischen Kultur. Der Hass auf die Nichtarbeit besteht also sowohl aus dem Hass gegenüber einer möglichen Aufhebung der Arbeit auf der Basis gesellschaftlichen Fortschritts, dem Lohn der Arbeit und aus dem Hass auf die Erinnerung an ein Leben ohne die Friktionen der Arbeitsgesellschaft. Während die Zigeuner jedoch als minderwertig betrachtet wurden und werden, sind die Juden in der antisemitischen Vorstellung vornehmlich mit Macht und Herrschaft im Kapitalismus gekoppelt. Gemeinsam ist jedoch jener Mechanismus, welcher durch die Abgrenzung und die physische Verfolgung der Nicht-Identischen eine vermeintlich psychische Entlastung ermöglicht und andererseits verdrängte Wünsche nach außen projizieren lässt. Dieser Mechanismus lässt sich als negativ gewendete Wunschvorstellung bezeichnen, negativ im Sinne eines sich auf die anderen manifestierenden Selbsthasses. Was man selbst nicht haben kann, soll auch kein anderer haben. Der Gedanke an Glück muss ausgetrieben werden. Zitat Ende. Dabei muss hervorgehoben werden, dass es sich beim Antiziganismus im Gegensatz zum Antisemitismus um einen romantischen Rassismus Wolf D. Hund handelt. Es wäre sogar zu erwägen, inwieweit nicht der Zigeuner noch vielmehr den Glücksvorstellungen der Massen, zumindest im Fortismus entsprochen hat, als der Jude. Das gefühlvolle Volkslied, der Rummelplatz, der Zirkus, das Auf- und Davongehen, die mit dem Zigeunerstereotyp in Verbindung gebracht werden, waren gewiss den Glücksempfindungen der sogenannten einfachen Leute in der fortistischen Phase näher als die als reich und mächtig imaginierten Juden, die auch für eine fremde bürgerliche Kultur standen, auch wenn sich der gemeinsame Nenner im Vorwurf des arbeitsscheuen Parasiten finden lässt. Im Gegensatz zu anderen Wilden, in Anführungsstrichen, etwa Indianer, Südsee-Insulaner, die ebenfalls mit Natur gleichgesetzt werden, ist der Zigeuner Bestandteil der eigenen Kultur und Gesellschaft, in der man lebt. Deshalb, weil er sich im Gegensatz zum Schwarzen nicht versklaven lässt, wird er verfolgt, verbunden mit der immerwährenden Angst des Abgleitens in die Asozialität, an die der Zigeuner stets erinnert. Im Übrigen ist es so, dass das auch dieses Stereotyp, dass er sich nicht zum Sklaven machen lässt, dass das nicht aufrechterhalten werden kann. Denn in Rumänien gab es lange Zeit Verhältnisse, wo tatsächlich so, also Roma auch als in einem Sklavenstatus waren. Ich denke, dass das Buch von Giorgio Agamben, Homo Sacer, das in den letzten Jahren Furore gemacht hat, zum Aufschluss über die Bedeutung des Antiziganismus im Kapitalismus beitragen kann. Die Grundthese von Agamben besagt Folgendes. In der Ausnahme, Zitat, wird das, was draußen ist, nicht einfach mittels eines Verbots oder einer Internierung eingeschlossen, sondern indem die Gültigkeit der Ordnung aufgehoben wird, das heißt, indem zugelassen wird, dass sich die Ordnung von der Ausnahme zurückzieht, sie verlässt. Es ist nicht die Ausnahme, die sich der Regel entzieht, es ist die Regel die, indem sie sich aufhebt, der Ausnahme stattgibt, und die Regel setzt sich als Regel, indem sie mit der Ausnahme in Beziehung bleibt. Die besondere Kraft des Gesetzes rührt von dieser Fähigkeit her, mit einem Außen in Beziehung zu bleiben. Also es geht im Grunde genommen darum, dass Gesetz immer schon die Voraussetzung hat, also von Gesetzlosigkeit. Und wie wir jetzt sehen werden, ist das Lager also was anderes als jetzt zum Beispiel das Gefängnis, weil das Gefängnis sich noch immer innerhalb dieser Rechtsverhältnisse selber. Das Individuum wird, so Agamben, hierbei zum bloßen Körper, zum nackten Leben degradiert. Eine entscheidende Rolle spielt dabei der Homo Sacer bei Agamben, der seinem Buch den Namen gab und der aus dem römischen Recht stammt. Der Homo Sarka ist ein Vogelfreier, der aus dem Recht herausfällt, aber gerade deswegen in es eingeschlossen ist und ungestraft getötet, aber nicht geopfert werden kann. Besonders in den Konzentrationslagern des Nationalsozialismus, aber nicht nur hier, drückt sich dies aus. Juden, Behinderte, Geisteskranke, sogenanntes lebensunwertes Leben, werden hier auf das nackte Leben reduziert, ermordet und zu medizinischen Versuchszwecken missbraucht. Jedoch sieht Agamben gerade heute den Ausnahmezustand in einem krisenhaften Verfallsprozess hervortreten, so etwa in der Zersetzung staatlicher Organisationen im Ostblock, die Errichtung von Lagern und illegitimer Übergriffe. Derartige Phänomene sind also seiner Meinung nach gerade die Voraussetzung des Rechts und dabei auch ein Menetekel für die ganze Welt. Also das heißt, der Prozess geht also dahin, dass sozusagen wir alle homines sacris werden, da komme ich auch noch drauf. Zur Erfassung der Bedeutung des Antiziganismus im Kapitalismus ist weiterhin die Reinterpretation der Thesen von Agamben durch Robert Kurz entscheidend. Deswegen mache ich hier noch einmal eine Schleife. Kurz bringt die Thesen von Agamben mit der Konstitution von Politik und Ökonomie, von abstrakter Arbeit und Staatsmaschine zusammen, wobei die leere Form der betriebswirtschaftlichen Logik im Mittelpunkt steht. Es ging in der Geschichte des Kapitalismus darum, den gesamten gesellschaftlichen Reproduktionsprozess in einen einzigen Geldbeschaffungsprozess oder Geldvermehrungsprozess und die Menschen in abstrakte Arbeits- und Leistungsmaschinen diesen ihnen zunächst aufgeherrschten Gesetzen zu verwandeln. Die weißen Unterworfenen des permanenten Ausnahmezustands konnten sich im Prozess der äußeren Kolonialisierung als Supermenschen den farbigen Unterworfenen gegenüber gerieren, wobei letztere eigentlich nie so recht aus dem ursprünglichen konstituierenden Zustand der totalen Reduktion auf nacktes Leben heraustreten konnten. Der soziale Raum der ausschließenden Einschließung, der Reduktion auf das nackte Leben, war von Anfang an ein Raum des Zwanges. Das Lager hatte in der Frühmoderne noch den Namen des Hauses. Das Armenhaus, Arbeitshaus, Zuchthaus, Irrenhaus, Sklavenhaus, die Häuser des Schreckens, in denen exemplarisch für die Gesamtgesellschaft die Einübung in die fremdbestimmte abstrakte Arbeit stattfand, ein in den Lagern der späteren Modernisierungs- und Krisendiktaturen verschärfter Vorgang. Dieser ursprüngliche Ausnahmezustand ist zum modernen Normalzustand geworden, der aller Rechtsstaatlichkeit zugrunde liegt. Zitat Ende. Die Weltkrise der dritten industriellen Revolution heute unterscheidet sich von früheren Krisen nun dadurch, dass sich jetzt auch die Souveränität zu verflüssigen beginnt, weil der Raum der einschließenden Ausschließung sich auflöst. Die Souveränität, soweit sie noch weiter existiert, reagiert darauf reflexhaft mit den ihren gewohnten Krisenmaßnahmen, obwohl diese ins Leere laufen. Zwangsarbeit, Billiglohn, das Lager, Menschenverwaltung und Ähnliches werden nun für die Überflüssigen in der Krise der Arbeitsgesellschaft auf einem neuen Verfallsniveau aktiviert. Soweit Robert Kurz nochmal. Im Gegensatz zu Agamben geht Kurz jedoch nicht davon aus, dass wir alle potenziell homines sacris sind, sondern er nimmt Unterscheidungen vor. Von Anfang an gab es alle möglichen Überflüssigen, alte, Behinderte, Bettler, Dauerarbeitslose und so weiter einerseits, die Juden als Macht und Fremdartigkeit, auf die sich das ungeheure Entfremdungspotenzial der modernen Fetischgesellschaft projizieren ließ. Und auch heute noch in der Zerfallsepoche des Kapitalismus vollzieht sich die einschließende Ausschließung im polaren Muster von Rassismus und Antisemitismus. Auffallend ist nun, dass sowohl bei Agamben als auch bei Kurz die Zigeuner im Homo-Saker-Kontext fehlen, die doch gleichermaßen wie die Juden in Auschwitz umgebracht wurden. Neben den Juden waren die Zigeuner die Bevölkerungsgruppe, die nicht nur als fremdrassig galt, sondern im Gegensatz zu den Juden in der Geschichte der Modernisierung tatsächlich mehrmals für vogelfrei erklärt wurden. Wie wir gesehen haben, erklärt sich die Verfolgung der Zigeuner zum einen aus dem neuzeitlichen Disziplinierungsprozess und dem Aufkommen der protestantischen Ethik, zum anderen aus Fremdenfeindlichkeit, von der Vaganten und Bettler verschont blieben. In diesem Zusammenhang gilt es, meine bisherigen Ausführungen noch dahingehend zu ergänzen, dass Zigeuner in der frühen Moderne nachgesagt wurde, dass sie ob ihrer dunklen Hautfarbe mit dem Teufel im Bund seien und sie magische Fähigkeiten hätten. Einen religiösen Antiziganismus gab es so schon vor dem Rassenantiziganismus. Und Zigeunerlager gab es schon in der Weimarer Republik. Aufgrund einer pauschalen Kriminalitätszuschreibung wurden sie überdies einer Sondererfassung zugeführt. Fingerabdrücke genommen, Lichtbilder angefertigt, systematisch Akten angelegt und Ähnliches. Robert Kurz schreibt: Was den eigentlichen Ausnahmezustand kennzeichnet, wie er vor der Moderne kaum je in Erscheinung trat, ist eine spezifische Erscheinungsform der Abnormalität, die von einer spezifischen Art der Internierung großer oder wenigstens exemplarischer Bevölkerungsanteile begleitet wird. Daher auch der Begriff des Lagers. Es handelt sich dabei nicht um herkömmliche Gefängnisse im Rahmen von Strafrechtsverhältnissen, sondern um vor- oder jenseits aller Rechtsverhältnisse liegende Erfassungen. Die Erfassung geht hier über den Zugriff vermittelnder Instanzen hinaus. Sie wird unmittelbar. Zitat Ende. Also wie gesagt, hat der Robert Kurz das nicht auf die Sinti und Roma bezogen, aber ich denke, da gehört es eigentlich allererst hin. Über Sinti und Roma wurde in der Moderne eigentlich ein permanenter Ausnahmezustand verhängt. Sie wurden im Nationalsozialismus im KZ vernichtet und von Polizei bzw. Militärbataillonen, zum Teil ohne Rechtsangabe, von oben umgebracht. Nach 1945 wurden ihnen zum Teil ihre deutschen Pässe nicht zurückgegeben und eine adäquate Wiedergutmachung verweigert. Als Opfer einer Massenvernichtung im Nationalsozialismus blieben die Sinti und Roma bis heute häufig unbeachtet. Die Sonderbehandlung und Sondererfassung setzte sich auch nach 1945 teilweise bis heute fort. Obwohl also die Zigeuner homines sacre par excellence sind, wie ihre Verfolgungsgeschichte beweist, werden sie in aller Regel selbst noch in kritischen Darstellungen des Rassismus vergessen. Und gerade in diesem Vergessenwerden drückt sich der Umstand aus, dass der Zigeuner sozusagen den Homo sacer des Homo sacers darstellt. Der Antiziganismus ist gewissermaßen der Paria unter den Rassismustypen. Der Zigeuner ist in der rassistisch-asozialen Konstruktion gewissermaßen der allerletzte, der Abschaum der Menschheit, wie der Zigeunerexperte der Aufklärung Grellmann erklärt, der noch unter den Überflüssigen überflüssig ist. Er stellt somit das abschreckende Beispiel schlechthin für den Normalen dar. Er zeigt, wohin er kommt, wenn er nicht funktioniert und pariert, sondern sich wie die Zigeuner verhält. Auch in der Linken wurden Zigeuner traditionell dem Lumpenproletariat zugeordnet. So sieht Marx im 18. Primär das Lumpenproletariat als, also jetzt Zitat, Auswurf, Abfall, Abhub aller Klassen, wobei er zum Lumpenproletariat zählt. Neben zerrütteten Ruh, also Wüstlingen, mit zweideutigen Subsistenzmitteln, neben verkommenen und abenteuerlichen Ablegern der Bourgeoisie, Vagabunden, entlassene Soldaten, entlassene Zuchthaussträflinge, entlaufene Galeerensklaven, Gauner, Gaukler, Lazzaroni, Taschendiebe, Taschenspieler, Spieler, Makaro, also Zuhälter, Bordellhalter, Lastenträger, Literaten, Orgelträger, Lumpensammler, Scherenschleifer, Kesselflicker, Bettler, kurz die ganze unbestimmte, aufgelöste, hin- und hergeworfene Masse, die die Franzosen La Bohème nennen. Zitat Ende. Es ist ganz offensichtlich, dass die Zigeuner hier mitgemeint sind. Spieler, Lumpensammler, Kesselflicker und ähnliches waren typische Zigeunerberufe. Und freilich gehören Betteln, Stehlen und Zigeunersein schon immer im Stereotypendenken zusammen. Dementsprechend wurden die Zigeuner auch in den realsozialistischen Staaten verfolgt, sofern sie vom sozialistischen Lebensstil abwichen. Gleichzeitig haben wir gesehen, dass es sich beim Antiziganismus um einen romantischen Rassismus handelt. Zugespitzt könnte man geradezu sagen. Das ist ja das Schöne am Zigeuner. Er will es freiwillig so haben. Er ist gewissermaßen ein Homo Sacer, ein Verbannter, ein Gesetzloser aus Leidenschaft. So stellt es sich nicht nur für den direkten Antiziganisten dar, sondern auch für die Romantiker. Und so gab es tatsächlich eine Idealisierung der Zigeuner in der Alternativbewegung des Westens in den 70er und 80er Jahren. Hierzu wenigstens zwei Belege. Der gewissermaßen alternative Zigeunerexperte Joachim Hohmann stellt fest, Zitat, das Verhalten der Zigeuner ist zutiefst sozial, nur ist es nach innen in Richtung der eigenen Sippe gerichtet und erhebt nicht den Anspruch, auch die Außenwelt der Nicht-Zigeuner zu umfassen. Niemand ist stärker organisch verwurzelt als sie, freilich in ihrer Gesellschaft. Sie haben ihre eigenen ungeschriebenen Gesetze und Sanktionen. Selten dringen ihre internen Konflikte nach außen. So gut wie nie bemüht ein Zigeuner gegen einen anderen ein Gericht. Zitat Ende. Und Reimer Gronemeyer nimmt die Kontrolle und Erfassung durch den Staat zum Angriffspunkt. Zitat. Die Regelung und Disziplinierung der Zigeuner seit ihrem Auftreten in Europa hat auch und vor allem ihren Erwerbsformen gegolten, die eher am Rande der Macht angesiedelt sind, in der Schattenökonomie. Regierungen ist die Schattenökonomie ein Dorn im Auge. Sie möchten eben kontrollieren, ordnen und steuern. Es ist der erstaunlichen Fähigkeit zigeunerischer Kultur zu danken, dass sie in ökonomischen Nischen hat überdauern können. Im Zeitraffer, als der Pferdemarkt nicht mehr einträglich war, sattelten manche Händler auf den Gebrauchtwarenmarkt um. Zitat Ende. Sir Niemann kritisiert nun an derartigen Einschätzungen Folgendes. Zitat, der angebliche Widerstand der Zigeuner wird zum Vehikel der Zivilisationskritik. Denn die Zigeuner hätten sich den Zwängen der Mehrheitsgesellschaft entzogen. Gesellschaft werde so durch das Medium einer romantischen Darstellung der zigeunerischen Lebensweise zu formulieren versucht. Die angebliche Scheu vor anstrengender Arbeit, der Hang zum Nichtstun, verwandelt sich in von heutigen Zwängen freiere Schattenökonomie. Was früher als Nichtarbeit gekennzeichnet wurde, enthält die Patina einer Alternative zu der herrschenden Wirtschaftsweise. Er fasst zusammen. Der Zigeuner wird als Antipode zu Begrifflichkeiten wie Disziplin, fremdbestimmte Arbeit, Untertanentum, Erfassung, Ordnung und Formierung entworfen. Er bildet somit das Gegenstück zum modernen Fabrikarbeiter und Angestellten, dem Durchschnittsbürger. Das nicht industriös strukturierte soziale und wirtschaftliche Leben gilt durch Organisationsformen wie Stamm und Familie geprägt. Zitat Ende. Hier haben wir nun also gewissermaßen die positive Umkehrung der Homo-Sacer-Rolle und Existenz in der romantisierenden Sicht vor uns. Nun denn, könnte man sagen, oder könnte jemand sagen, oder einer sagen, wir leben in der Postmoderne, traditionelle Lebensformen und Identitäten erodieren. Und irgendwie müssen wir alle hyperflexibel sein. Da kann es doch auch mit dem Zigeuner nicht so, um den Zigeuner nicht so schlecht bestellt sein. So könnte es dem oberflächlichen Blick erscheinen. In der Roma-Zeitschrift Jekyll heißt es, Zitat, die Konstruktion einer Kollektivität, die meist mit ethnologischen Kategorien erfolgt, Sippe, Stamm, Boss, Volk, blendet den Differenzierungsprozess aus, der heute bei den Roma ebenso schnell abläuft wie bei anderen Minderheiten, vor allem zwischen Jungen und Alten, Männern und Frauen, Kleinfamilie und Verwandtschaft. Zitat Ende. So räumt denn auch der oben kritisierte Reimer Gronemeyer ein, dass man unter sogenannten Zigeunern mittlerweile alle Berufe findet. Es gibt Psychoanalytiker, Maler, Schriftsteller, Fabrikarbeiter, Dachdecker, Friseusen, Erzieherinnen und so weiter. Und es gibt reiche und arme Zigeuner. Ist in postkolonialen und antirassistischen Diskursen seit den 90er Jahren viel von hybriden Identitäten die Rede, das heißt von Dazwischenidentitäten, von Migranten, von Angehörigen von ethnischen Minderheiten, die sich zwischen Minderheits- und Mehrheitsdiskurs bewegen, Mehrheitskultur bewegen, so findet man derartiges im Diskurs um Sinti und Roma weniger. Die Problematik will ich an einigen plastischen Beispielen aufzeigen. Zitat, Zigeuner sein heißt, die eigene Identität im Umgang mit Nicht-Zigeunern verleugnen zu müssen, sogar die Sprache zu verbergen. Bitter erfahren mussten das vor allem jene Zigeuner, die sich in der jüngeren Vergangenheit aus ihrem Familienverband und den überkommenen Wanderberufen gelöst haben bzw. lösen mussten. Der Plankstädter Romani Rose zum Beispiel, der vor Jahren ein Orientgeschäft eröffnet hat und damals vorsichtig genug war, seine ersten Kunden nicht darüber aufzuklären, dass er ein Zigeuner in Anführungsstrichen ist, sagt, die hätten aufgrund der Vorurteile doch sofort geglaubt, dass ich sie betrüge. Und er berichtet von seiner Vermieterin, die ihn jahrelang für einen Italiener gehalten habe, oder seinen Sohn, der seinen Klassenkameraden nicht erzählen sollte, dass er ein Sinti ist. Glauben Sie, der würde sonst noch zu einem Kindergeburtstag eingeladen? In einem neueren Interview äußert sich Romani Rose über die nach wie vor existierenden Zigeunerstereotypen. Zitat, das Problem wird deutlich, wenn ich aus meiner Erfahrung mit Journalisten bemerke, dass viele von ihnen einen Sinto, der in einem Großbetrieb leitender Angestellter ist, gar nicht kennenlernen wollen. Das passt nicht in ihr Bild. Und die Sintessa Maria Winter berichtet, suchen Sie mal eine Wohnung als Zigeuner. Das ist schlimmer wie für einen Schwarzen. Da gucken Sie in die Zeitung, ja, eine Anzeige, Wohnung frei. Sie gehen hin, alles klar mit dem Vermieter. Er denkt, sie kommen aus Italien oder Spanien wegen der Haut und den Haaren. Dann sagt er, sie sprechen aber gut Deutsch. Dann sagen sie, wieso, ich bin doch Deutscher. Dann sagt er, ach ja, ich dachte nur, weil sie so eine dunkle Haut haben. Dann sagen sie, so eine Haut haben wir alle, wir sind Zigeuner. Und dann ist die Wohnung weg. Also das waren jetzt einige Beispiele, die auch zeigen, dass das Individuum, also das gilt jetzt ganz allgemein, unter einem Schuttberg von Stereotypen begraben wird, wenn es zugibt, zur Gruppe der Sinti bzw. Roma zu gehören, eben weil der Zigeuner als Homo Sacer par excellence gilt. Mag schon für jüdische Kontexte gelten. Sag niemand, dass du jüdisch bist. So gilt dies in Bezug auf eine zigeunerische Herkunft erst recht. Sinti und Roma sind die in Deutschland wie in den meisten anderen europäischen Ländern die am stärksten verachtete Minderheit. Laut einer EMNIT-Umfrage aus dem Jahre 1994 wollen 68% der befragten Deutschen keine Zigeuner als Nachbarn haben, jüdische Nachbarn wollen 22% und Afrikaner 37% nicht akzeptieren. Wobei man sagen muss, dass es da noch eine neuere Studie gibt, die ist vor ein paar Jahren gemacht worden. Ich glaube, das ging aus von dem Zentralrat für Sinti und Roma und die ist zu ähnlichen Ergebnissen gekommen wie diese Studie von 1994. Also man kann ausgehen, es hat sich da nichts geändert. Seit dem Zusammenbruch des Ostblocks kann sogar von einer neuen Qualität des Antiziganismus gesprochen werden. Auch bringen es Bürgerkriege und Weltordnungskriege mit sich, dass nicht zuletzt Sinti und Roma in Ethnokonflikten zerrieben werden. So schreibt Romani Rose, Zitat, fast 60 Jahre nach den nationalsozialistischen Menschheitsverbrechen werden Sinti und Roma jedoch in vielen europäischen Ländern noch immer zu Opfern von Diskriminierung und rassistischer Gewalt. Eine besondere Tragödie spielte sich als Folge des jugoslawischen Bürgerkriegs im Kosovo ab, wo Roma jahrelang einem brutalen Terror von Seiten albanischer Nationalisten ausgesetzt waren, der vom Vertreiben ihrer Verbrennungen ihrer Häuser bis zu Folter, Vergewaltigung und Mord reichte. Bis heute kommt es zu gewaltsamen Übergriffen. Zehntausende Roma wurden aus ihrer Heimat vertrieben, ohne dass die internationale Staatengemeinschaft dem wirksam Einhalt geboten hätte. Ungeachtet dieser schrecklichen Vorgänge gibt es bei den politisch Verantwortlichen in den Ländern Ost- und Südeuropas immer noch kein ausreichendes Bewusstsein für die Gefahren des Antiziganismus. Viele Angehörige unserer Minderheit müssen als Folge ihrer Ausgrenzung in Ghettos leben. Sie sind rassistisch motivierten Angriffen bis hin zu Pogromen schutzlos ausgeliefert. Nicht selten gehen die Diskriminierung der Sinti und Roma von den staatlichen Institutionen, etwa der Polizei und Justiz, aus. Zitat Ende. Also, dass sich das alles noch zugespitzt hat, das hat ja gerade der Lars also in seiner Einführung dargelegt, das wiederhole ich jetzt nicht mehr. Gesagt kann also somit werden, dass identitäre Brechungen im Gegensatz zu anderen Minderheiten bei Sinti und Roma sieht man von einigen prominenten Musikern, bekannten Vertretern in Lobbyorganisationen und Ähnliches einmal ab, kaum zugelassen sind, vielleicht weil Zigeuner im Ganzen gesehen tatsächlich nicht gerade zu den gut situierten Gruppen gehören, sondern für Asozialität stehen, vor der man gerade heute wieder Angst hat. Heute ist in gewisser Weise jede und jeder, selbst und gerade in den berühmten Mittelklassen, vom Absturz bedroht. Robert Kurz spricht heute vom geronnenen Ausnahmezustand, ohne dabei freilich auf den Antiziganismus Bezug zu nehmen. Er schreibt, Zitat, am Ausgang der kapitalistischen Arbeitsgesellschaft zeigen sich dieselben Ein- und Ausschlussprozesse wie an ihrem Eingang, nur in umgekehrter Richtung. Die frühmoderne Souveränität erfand neue Formen der Delinquenz und verfrachtete die Delinquenten massenhaft in ihre Schreckenshäuser, um die abstrakte Arbeit zu materialisieren. Nunmehr erfindet die postmoderne Souveränität in ihrem Absterben ebenfalls neue Formen der Delinquenz, des Lagers, der Menschenverwaltung und der Bestrafungsindustrie, aber jetzt für die Massen der Überflüssigen, in deren Existenz sich die abstrakte Arbeit dematerialisiert. Die Souveränität erhält die Aufgabe der einschließenden Ausschließung von der Betriebswirtschaft nur zurück, um sie in einem schwarzen Loch verschwinden zu lassen. Die Projekte von staatlich induziertem Billiglohn und kommunaler Zwangsarbeit sind zum Scheitern verurteilt, weil sie keine eigenständige Akkumulationsbasis konstituieren können, sondern nur ein Zwischenstadium für neue Paria-Schichten darstellen. Zitat Ende. Eine gewisse Verallgemeinerung des Zigeunerstereotyps zeigt sich nicht bloß in der Denunziation von Hartz-IV-Empfängern und in einer Allround-Überwachung, angeblich zum Schutz vor Terroristen, inklusive physiometrischen Ausweisen und digitalisierten Fingerabdrücken zwecks schneller Identifikation. Potenziell kann sich heute jeder als Bettler oder Vagabund letztlich im Elendsviertel wiederfinden und das allerletzte sein. Es kommt zu einer Zwangsbohemisierung, wie Dietrich Dietrichsen sagt, aber mit der Verpflichtung zur Zwangsarbeit. Im Kontext der neuen Massenmigration sind Flüchtlinge, die Stütze brauchen, per se in der klassischen Zigeunerposition. Auch das Problem der Papierlosigkeit ist in der antiziganistischen Politik vorweggenommen. Die Methode der Ausgrenzung der Roma in die papierlose Illegalität scheint ein zentrales Strukturmerkmal des Antiziganismus zu sein, konstatiert Gernot Haupt. Abschiebungen von Zigeunern sind in der Geschichte gang und gäbe. Dabei ist daran zu erinnern, dass es eine ziemlich neue Erscheinung ist, wenn Zentraleuropa und der Westen, und zwar infolge der eigenen Kolonialisierungsgeschichte, von Aliens, also Aliens natürlich in Anführungsstrichen, heimgesucht werden. Vorher hatten diesen Part neben den Ostjuden, die assimilierten Juden galten geradezu als zivilisierte Übermenschen, primär die Zigeuner. So wie von einem strukturellen Antisemitismus gesprochen werden kann, der sich zentral im Angriff auf die Finanzmärkte und der Imagination einer Weltverschwörung zeigt, auch wenn von den Juden noch gar nicht die Rede ist, so wäre auch von einem strukturellen Antiziganismus zu reden, wenn in der Angst vor dem eigenen Absturz, der Deklassierung, dem Abgleiten in die Asozialität und Kriminalität das antiziganistische Stereotyp wirkt, auch wenn von den Zigeunern noch gar nicht die Rede ist. Das Changieren zwischen sozialer Diskriminierung und rassistischer Ausgrenzung macht das Zigeunerstereotyp hierzu besonders geeignet. Dies zeigt sich, wie erwähnt, in neueren Umfrageergebnissen. 68% der Deutschen wollen keine Zigeuner als Nachbarn haben. Ungefähr die gleiche Prozentzahl zeigt Aversionen gegen Alkoholiker, Drogenabhängige und interessanterweise Linksradikale, wobei vermutlich dabei nicht der biedere DKPler, sondern wohl eher der anarchistische Chaot gemeint ist. Solche Befunde deuten darauf hin, dass in der Angst vor dem Asozialen, der eigenen potenziellen Asozialität, in der Angst herauszufallen und es nicht mehr packen zu können, im Rahmen einer anständigen bürgerlichen Subjektivität, so etwas wie ein struktureller Antiziganismus am Werke ist. Dieser ist allerdings schwer als solcher zu erkennen, weil bezeichnenderweise Antiziganismus, zumindest bis vor kurzem, allenfalls marginal problematisiert wurde, erkennt sich hier doch das moderne Subjekt mit seiner Homosaka-Angst im Spiegel und schaut deswegen von vornherein weg. Andererseits weiß es schon immer, dass der Zigeuner schlecht ist und gibt diesem Wissen in Befragungen auch ungeniert Ausdruck. Wir sind heute nicht alle homines sacri, wie Agamben meint. Vielmehr ist vom Zigeuner als Homo sacer par excellence auszugehen, wie gezeigt wurde. Zwar kommt der Zigeuner in jedem zum Ausdruck, aber nicht jeder ist ein Sinto oder Rom, der dann tatsächlich martialisch verfolgt wird. So spricht denn auch Robert Leicht von der Zeit im Kontext von Hartz IV, von den, Zitat, Avantgardisten des Mangels im Hinblick auf die Armut freier Künstler. Wir wissen alle zu wenig vom Leben der Künstler. Wir sollten alle genauer hingucken. Künstler sind Avantgarde im Umgang mit Knappheit und Unsicherheit. Wir werden von ihnen lernen müssen. Und so riecht es eher nach Rationalisierung, jedoch gleichermaßen auf der Ebene eines strukturellen Antiziganismus liegend, wonach das Zigeunerleben furchtbar lustig ist, wenn Holm Friebe und Sascha Lobo ein Retrobuch mit dem Titel »Wir nennen es Arbeit« die digitale Bohème oder das Leben nach der Festanstellung publizieren, wonach die Aufstiegschancen der neuen Mittelschicht nach dem Zusammenbruch der New Economy noch einmal beschworen werden. Auf der anderen Seite gibt es auch in der linken Szene heute Orientierungen und Bestrebungen, die an das gängige Zigeunerstereotyp andocken könnten, wobei auch hier die Zigeuner nicht ausdrücklich erwähnt sind. Slogans wie Aneignung, eine gewisse Bauwagenszene, eine oberflächliche Arbeitskritik und Ähnliches sprechen dafür. Es wäre nicht sonderlich verwunderlich, wenn da die alte Zigeunerromantik wieder zu neuen Ehren käme und die Zigeuner als eigentlich schon immer widerständige entdeckt würden. Das Zigeunerbild könnte sich als, Zitat, esoterischer Leitfaden für das entwurzelte Individuum erweisen, Wahrhaftigkeit und Zuneigung in einer Welt zu erfahren, die ihm durch Handel, Vertrag, Kontrolle entfremdet ist, wie niemand auch gegen eine neue alternative Zigeunerforschung polemisiert. Dagegen muss eine adäquate Arbeitskritik, die mit Vermittlungen rechnet, den Antiziganismus als spezifische Variante des Rassismus herausstellen und ihn als zentrale Form der Barbarei der zivilisierten Moderne sichtbar machen. Sie muss aufzeigen, welche Gemeinheiten Sinti und Roma angetan werden und wurden, und zwar jenseits aller Romantisierungen, die schon immer die andere Seite der Eliminierungswut im Hinblick auf die Zigeuner sind, anstatt sie noch im Interesse der Dominanzkultur zu instrumentalisieren. Ganz abgesehen davon, dass eine derartige Arbeitskritik den realen Sinti und Roma einen Bärendienst erweisen würde, weil sie entsprechende Stereotypen affirmiert. Das Wohnen in Bauwägen und ähnliche Phänomene, die aufgrund massiver Verelendungstendenzen wohl noch zunehmen werden, sind nollens wollens Bestandteile einer Überlebensstrategie in der Krise. Sie sind kein Licht am Ende des Tunnels auf dem Weg in eine andere Gesellschaft, die nur über komplexe Vermittlungen zu haben sein wird. Nur im Rahmen einer solch weitergefassten Perspektive kann auch das Zigeunerstereotyp sein Ende finden, in dem der Zigeuner einfach sein kann, aber nicht so sein muss. Vorher muss er jedoch als geheimes und vergessenes Homo sacer Fundament der Moderne überhaupt erst einmal sichtbar gemacht werden. Nachdem ich also dieses Referat geschrieben hatte und mir gedacht habe, das steht jetzt eigentlich wieder an mit dieser Romantisierung des Zigeunerstereotyps, kam doch nicht tatsächlich irgendwo in der Alternativzeitung Kontraste, die sich mit Selbstverwaltung gruppiert, so ein Artikel, also über Zigeuner als Glücksökonomen. Und ich will euch das jetzt nicht vorenthalten, da wenigstens ein Zitat zu bringen, um zu sehen, wie diese Romantisierung jetzt immer noch funktioniert. Also, Zitat, Arbeit erfinden ist die Überschrift. Glücksökonomen werden oft dort aktiv, wo die Mehrheitsbevölkerung passiv bleibt. Als würde Kairos, der Gott des günstigen Zeitpunkts, ihnen zuflüstern, hört zu. Die besten Gelegenheiten sind die Jobs, die die anderen nicht wollen. Arbeit in diesem Sinne ist eine Chance, die man ergreifen kann, wie Kairos-Zopf. Gleichzeitig erscheint sie als Notwendigkeit und nicht als Lebenszweck. Kurz gesagt, arbeiten um zu leben, nicht leben um zu arbeiten. Womit sich auch erklären ließe, weshalb die Gypsies gegenüber dem englischen Zyganologen Michael Stewart während der 15 Monate, die er bei ihnen forschte, kein Wort über das Thema Arbeit verloren. Denn wenn sie zu Hause waren, redeten sie schlicht nicht über Arbeit. Verlassen Glücksökonomen das Haus, wird Arbeit im wahrsten Sinne des Wortes gefunden. Das bedeutet auch, wenn es keine gibt, wird eine erfunden. Frei nach dem Motto, jeder ist seines Glückes Schmied. Ausgerechnet die Menschen, die überall auf der Welt von der Mehrheitsgesellschaft als rückständig und traditionell betrachtet werden, haben die Glückswerte der postmodernen Gesellschaft schon seit Jahrhunderten in ihre durchaus profitorientierte Wirtschaftsweise integriert. Mobilität, Flexibilität und Selbstständigkeit. Es sieht so aus, als könnten wir noch eine Menge von Glücksrittern und Roma-Zigeuner-Kulturen lernen. Zum Beispiel, dass Geld manchmal entgegen Easterlines Theorie, keine Ahnung was das ist, doch glücklich machen kann. Und wie wir Kairos besser am Schopfe packen können oder zumindest eine Glückssträhne erwischen. Zitat Ende. Und Referat Ende.